The doctor did it.
No, I didn't.
What are you doing?
Tracking the signal back. Sorry, in advance.
About what?
The bill.
Oi, I didn't say you could go! Article 57 of the Shadow Proclamation. This is a fully established level 5 planet.
And you were going to burn it? What? Did you think no one was watching? You lot. Back here now. Okay. Now I've done it.
Did he just bring them back? Did he just save the world from aliens and then bring all the aliens back again?
Where are you going?
The roof! No, hang on.
What's in here?
I'm saving the world. I need a decent shirt. To hell with the raggedy. Time to put on a show.
You just summoned aliens back to Earth. Actual aliens. Deadly aliens. Aliens of death. And now you're taking your clothes off. Amy's taking his clothes off.
Turn your back if it embarrasses you.
Are you stealing clothes now? Those clothes belong to people, you know. Are you not going to turn your back?
Nope.
Leaving is good. Never coming back is better. Come on, then! The doctor will see you now!
You are not of this world.
No, but I've put a lot of work into it.
I don't know. What do you think?
Is this world important?
Important? What's that mean, important? 6 billion people live here. Is that important? Here's a better question. Is this world a threat to the Atraxi? Well, come on, you're monitoring the whole planet. Is this world a threat?
No.
Are the peoples of this world guilty of any crime by the laws of the Atraxi?
No.
Okay. One more, just one. Is this world protected? But you're not the first lot to have come here. Oh, there have been so many. And what you've got to ask is, what happened to them? Hello. I'm the doctor. Basically, run.
Comport 970, Weblex. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 970. Comport, den ich am heutigen wirklich arschkalten und irgendwas ist mit dem Kopf. 8. März 2024, Tag 68 in der KW 10 aufgenommen habe. Das Intro ist Doc 11, stellt sich mal vor. Was ihr hier wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind nicht so sehr Zitate aus einer Fernsehserie, die jetzt auch schon einige Jahre alt ist, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten kommentiere. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr ein Stück weiterhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten. Für diese Folge nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft. Minus 1,7 Grad, viel gleich minus 6 Grad. Clear greetings, die Taupunkten dann minus 2, Wind macht irgendwas zwischen 11 und 14 km/h, Luftdruck ist mit 1023 HPA dabei, Cloudiness 0%, Visibility 7 km, Precipitation haben wir keine, Humidity 96%. Dann können wir Wetter Pro fragen. Da ist Stand 6 Uhr 0 Grad, clear, Feeds Lake minus 4, Taupunkt minus 2, Humidity 92%, Luftdruck 1022,2. Selbst gemessen hat er hier nichts. Golden Hour von 6.28 Uhr bis 7.36 Uhr. Wind ist irgendwo zwischen 11 und 19 km/h dabei. So, was sagt der DVD? Der sagt Clear Night und Dry bei minus 1,7 Grad, Taupunkt minus 2,27, kein Niederschlag, Luftdruck 1023, Humidity 96, Visibility ist knapp 7 km. More affordable. So, Stand 5.30 Uhr hatten wir minus 1,4 Grad, Luftdruck 1023,2, Luftfeuchte 96, kein Niederschlag, Wind aus O zwischen 12 und 17, Dunst oder flacher Nebel. Oder hier minus 1,7 Grad, Taupunkt minus 2,3. So.
It's 629.
Oder irgendwas in der Region, ja?
Weather 6:29. Mostly clear minus 1 degree Celsius. Feels like minus 5 degrees Celsius. Dew point minus 2 degrees Celsius. Visibility 21.19 kilometers. Pressure 1022.78 millibars. No rain. 0 millimeters with 0%. Air quality 3. Moderate. Sunrise 20 minutes from now.
Und damit mutmaßlich während der Aufnahme. Okay. So, kommen wir bei der Regierung an. Da hätten wir als erstes mal von Freitag Nicaragua, weil in Nicaragua hatte Deutschland vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen Beihilfe zum Anführungszeichen Völkermord Anführungszeichen durch Israel im Gazastreifen vorgeworfen. Das autoritär regierte Land begründete seinen Schritt mit der politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung Israels durch Deutschland unter der Streichung der Mittel für das Palästinenser Hilfswerk UNRWA. Wie der Internationale Gerichtshof IGH in Den Haag am Freitag mitteilte. Nicaragua wirft Deutschland vor, die Begehung eines Völkermordes zu erleichtern und seiner Verpflichtung nicht nachzukommen, alles zu tun, um dies zu verhindern. Und forderte den Gerichtshof zugleich zur Anordnung vorläufiger Maßnahmen bis zur Entscheidung einer Hauptsache auf. Das Draußenministerium des mittelamerikanischen Landes warf in einer Erklärung Deutschland vor, die Verletzung der Völkerrechtsregeln durch Israel zum Schaden des palästinensischen Volkes, insbesondere des Gaza-Streifens, aktiv zu unterstützen. So, und da kann jetzt nun die deutsche Regierung herzlich nicht das tun, was sie ansonsten immer tut, nämlich wild um sich brüllen und so behaupten, so ja, das ist aber alles voll in Ordnung, sondern da müssen sie jetzt einfach mal zur Kenntnis nehmen, so, es gibt hier Vorwürfe. Und die Frage, ob es sich beim israelischen Verhalten, beim Verhalten des israelischen Militärs, um einen Völkermord handeln könnte oder auch nicht, ist nicht final geklärt. Klar kann man sich da jetzt irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen hinstellen, kann rumbrüllen. Nein, du kannst doch gar nicht sagen, dass das ein Völkermord ist. Das ist ja gar nicht ausgeurteilt, sondern du kannst auch einfach mal sagen, so ja, es wäre möglich, dass es einer ist. IGH sagt, wir können es nicht ausschließen. Hier gibt es vorläufige Maßnahmen, die Israel zu ergreifen hat. So, beziehungsweise Israel muss vorläufige Maßnahmen ergreifen und muss dann nachweisen, was das für Maßnahmen sind. So, den Monat Zeit, den Israel hatte, um Maßnahmen zu ergreifen und die zu dokumentieren, ist abgelaufen. Wie gut oder schlecht die Maßnahmen jetzt sind, das weiß ich nicht, weil IGH hat noch keine Ergebnisse der Prüfung veröffentlicht. So, aber dass man sich eben jetzt nicht hinstellen kann und rumtönen, so ja, das ist aber gar kein Völkermord. Ja, nie. So einfach kommt man da nicht wieder raus. So, von daher, ja, Na, ob jetzt Nicaragua als Land geeignet ist, da Kritik zu äußern, bin ich mir auch nicht sicher. Aber hey. So, dann hätten wir hier Normoy. Nämlich eine Meldung von Dienstag. Kann eigentlich fast nur von gestern sein. Aber jedenfalls technische Normen, die Bestandteil europäischer Verordnungen und Richtlinien sind, müssen für Unternehmen und Bürger kostenfrei zugänglich sein. Das Urheberrecht, auf das sich die europäischen Normungsorganisationen bislang beriefen, lässt eine Einschränkung nicht zu, hat die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs EuGH heute in einem mit Spannung erwarteten Urteil entschieden. Geklagt hatte der US-Aktivist und Internethistoriker Karl Malamud, der für Transparenz und Zugangsrechte zu öffentlichen Dokumenten in Europa unter den USA kämpft. Zunehmend setzt der EU-Gesetzgeber bei der Harmonetarisierung im Binnenmarkt auf technische Standards, ob NIS II, EIDAS oder die von Malamud für die Musterklage ausgewählte Richtlinie über die Sicherheit von Spielzeug. Letztlich sind es die sogenannten harmonetarisierten technischen Normen, die Umsetzung spezifizieren. Und die Frage ist, darf eine solche Regelung nur für Geld einsehbar sein? Oder haben Regelungen, deren Nichteinhaltung Bestrafung auslösen, nicht für diejenigen, die sonst bestraft werden, wenn sie sich nicht dran halten, kostenfrei zugänglich sein zu müssen? Und da gab in der ersten Instanz das Europäische Gericht der Kommission, dem Europäischen Komitee für Normung und den 13 am Verfahren beteiligten Normungsorganisationen, darunter das DIN-Recht. Es entschied, dass ein freier Zugang das Urheberrecht der Normungsorganisationen verletze und ihre Finanzierung gefährde. Damit hat sich das Gericht über eine frühere Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs hinweggesetzt, in der klar anerkannt wurde, dass solche Normen Teil des Unionsrechts sind. Und nun hat die Große Kammer des EuGH klar widersprochen und festgestellt, dass die beantragten harmonetarisierten Normen Teil des Unionsrechts seien. Insgesamt folgt die Kammer den Empfehlungen der Generalanwältin, wonach Rechtsstaatlichkeit auch den freien Zugang zum geltenden Recht für jedermann erfordere. Nur so könne der Einzelne seine Rechte und Pflichten klar erkennen. Nicht nur Unternehmen, die sich an Normen halten müssen oder sich in ihrem Handeln daran messen lassen müssen, müssen Zugang haben. Auch der durch das Gesetz geschützte Bürger müsse die Möglichkeit haben, im Rahmen des rechtlich Zulässigen zu überprüfen, ob die Adressaten der vom Gesetz aufgestellten Regeln diese auch tatsächlich einhielten. Das Luxemburger Urteil bleibt indessen in der Frage des Urheberrechtsschutzes für harmonetarisierte technische Normen schmallippig. Kommission und Gerichtshof hatten in den Vorverfahren die Argumente von Malamud und seinen Mitgliedern zurückgewiesen, wonach es einerseits an der Werkqualität fehle, die Organisationen selbst keine Urheber seien und jedenfalls das Urheberrecht hinter dem Recht auf Öffentlichkeit, Recht der Öffentlichkeit auf Zugang zum Recht zurücktreten müsse. So, oder anders ausgedrückt, ja, wenn das da doch praktisch Gesetz ist, dann hast du das einsehen können zu müssen. Und zwar nicht nur du als Firma, die sich dran halten muss, sondern auch du als von dem Recht betroffene Person musst eine Möglichkeit haben zu überprüfen, ob das Recht gerade eingehalten wird. Ja, ich sag mal so, es bringt mich an, dass das sinnvoll sein kann. So, von daher. Oh, ein Hubschrauber. Oder was? Das klingt wie ein Hubschrauber. So. Das ist tatsächlich alles von Dienstag. Okay. Dann wären wir mit der Regierung schon durch und kommen bei der Wirtschaft vorbei. Da gab es erstmal von Freitag Reallohnsenke, weil der Lohn der Tarifbeschäftigten in Deutschland hat sich im vergangenen Jahr auch dank der Inflationsausgleichsprämien deutlich erhöht. Allerdings reichte der Anstieg nicht, um die Inflationsrate auszugleichen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Demnach stiegen die Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen um 3,7%, während die Verbraucherpreise im gleichen Zeitraum um 5,9% zulegten. Damit habe sich der Trend aus den Jahren 2022 und 2021 fortgesetzt. Im vergangenen Jahr zahlten viele Unternehmen ihre Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie. Ohne diese Sonderzahlung hätte nämlich der Anstieg der Tarifverdienste nur bei 2,4% gelegen. So, dass allerdings Einmalzahlungen eben die Inflation nicht nachhaltig ausgleichen, auf die Idee kann man kommen. Ja, das war ja auch Sinn und Zweck der Einmalprämien. Dass es doch aber keine Lohnpreisspirale gäbe. So, nun sind also die Löhne nicht gestiegen, die Preise sind aber gestiegen und bleiben auch weiter hoch. Überraschung, das führte dazu, dass die Reallöhne sinken. Nein, wirklich, fällt mir dazu spontan ein. Nein, wirklich. So, dann GD-Streik. Genau, am Montag hat Wieselski sich dann mal wieder vor die Presse gekullert und klang, als hätte er Schaum vorm Mund und hat dann nämlich dann rumgetönt, geht ja mal gar nicht, die Bahn, die muss bestricken werden für 35 Stunden und zwar von Donnerstag 2 Uhr bis Freitag 13 Uhr. Und in Zukunft werde man nicht mehr mindestens 48 Stunden vorher informieren. Die sogenannten Wellenstreiks sind eine blanke Zumutung für unsere Fahrgäste, tönt dann der Bahnpersonalvorstand. Und Wieselski, der ja selber die Bahn nur in Ausnahmefällen nutzt, formuliert dann auch rum, so ja, die Bahn wäre kein verlässliches Verkehrsmittel. Und zu mir dann auch noch einfällt, Herr Wieselski, ich weiß nicht, unter welchem Stein Sie so die letzten Jahre verbracht haben, aber dass die Bahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel ist, das brauchen Sie uns nicht erzählen. Auf der anderen Seite muss Wieselski das erzählen, weil er selber nutzt die Bahn ansonsten ja nicht. Na? So, der Witz an der Geschichte ist, da gibt es jetzt auch keine Seite, mit der ich totales Einverständnis hätte, weil ja, also der Bahnvorstand, der sich da weigert, die Forderung nach die von der GDL Vertretenen möge doch gefälligst nur noch 35 Stunden die Woche ab sofort arbeiten, das Ganze allerdings bei einer Bezahlung, als würden sie, was auch immer die aktuellen Zahlen sind, arbeiten. Ja, die Forderung kannst du aufbringen. Allen Beteiligten ist allerdings total klar, dass zwischen der Forderung der Gewerkschaft und der Einigung immer noch eine gewisse Hürde liegt. Und ja, klar kann der Wieselski sich da hinstellen und rumtönen. Ja, aber andere Bahnfirmen hätten seinen Forderungen ja zugestimmt. Sternchen. Wenn man da nämlich das Sternchen kennt, die haben zugestimmt unter der Voraussetzung, dass die Bahn dem zustimmt. So, oder anders ausgedrückt, nein, du hast da keine Einigung. Du hast eine Einigung unter Vorbehalt. So, und gerade an dem Vorbehalt ist die Bahn jetzt nicht bereit, ihm entgegenzukommen. Also nicht 100%. So. Außerdem wirft die GDL der Bahn Indiskretion vor. Gut, das hatten wir letzte Woche schon. Ich weiß nicht, was die Indiskretion sein soll. Die Tatsache, dass die GDL von der Verhandlungsrunde aufgestanden ist und weggerannt, wäre das Einzige, was mir einfallen würde, wo man einen Vorwurf draus stricken kann. Und ob man den da jetzt nun gleich an eine große Glocke hängen muss, ich weiß ja nicht. Aber hey. So, nun ist der Witz der, dass der Wieselski halt auch wieder gesteigerten Wert darauf legt, nicht sympathisch rüberzukommen. Und ja, es gibt da Leute, die sagen so, ja, der Wieselski als Verhandler, der soll natürlich nicht für die Öffentlichkeit sympathisch sein. Ja, aber je doller er auf den Tisch kackt, desto weniger sympathisch ist er und seine Position. Das könnte dazu führen, dass am Ende die Leute mehr Sympathie mit der die Bahn haben. So, ist das was Gutes für die GDL? Tendenziell eher nein. So, allen Beteiligten ist auch klar, das ist mutmaßlich die letzte Verhandlungsrunde, die Weselski da noch anführt. So, von daher, ja, weiß auch nicht. Aber so, dann am Dienstag gab es Teslewag, weil die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik steht nach einem Stromausfall still, sagte eine Sprecherin am Dienstag einer Agentur. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden. Ein brennender Strommast hatte in der Region nahe der Tesla-Fabrik zuvor für einen größeren Stromausfall gesorgt. Ja, und der Strom ist dann, ich weiß nicht, ist der Strom wieder angeschaltet worden? Jedenfalls fabulierte dann da irgendwer was von Millionen Schaden. Und sie sich mir dann spontan die Frage aufdrängt, als die Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin neulich mal ihre Fabrikation einstellte, weil sie irgendwelche Teile nicht bekommen hätte. Hat da eigentlich irgendwer was von Millionenschaden rumfabuliert? Weil wenn da niemand was von Millionenschaden fabuliert hat, dann kommt jetzt so eine Aussage von wegen, ja, aber jede Minute, die wir nicht produzieren, verursacht gigantischen Schaden. So ein klitzewinziges bisschen unsouverän rüber. Wie es bei Tesla weiter heißt, wurden alle Maßnahmen zur Sicherung der Produktionsanlagen getroffen. Rücksprache mit dem Stromanbieter gehe Tesla nicht von einem schnellen Wiederanlauf in der Produktion aus. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 5.15 Uhr zu dem Brand im Bereich Großen Neu-Zittau nahe Berlin gerufen und begann mit den Löscharbeiten. Durch das Feuer ist der Strom nach Angaben eines Sprechers im Umkreis ausgefallen. Der Strommast solle sich freistehend auf einem Feld befinden. Am Morgen sei nach der Alarmierung wegen des Brandes auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz gewesen. Und ja, da hat es dann auch nicht lange gedauert, bis dann da von einem Anschlag die Rede war. Nämlich hier, am Morgen fiel der Strom in Teilen Brandenburgs aus. Auch das Tesla-Werk ist betroffen, es wurde evakuiert, bla bla. Die als linksextremistisch eingestufte Vulkangruppe hätte sich zu einem Anschlag auf die Stromversorgung nahe der Tesla-Fabrik bei Berlin als Protest gegen den US-Autobauer bekannt. Dass das jetzt nicht nachhaltig dafür sorgt, dass Leute irgendwie den Protestierenden freundlich gesonnen sind, springt mich an. Aber ja. Aber wenn Scheiße auf einer Bundesstraße verbreiten nicht als Terrorismus geframed wird, dann ist, wir haben da irgendwo einen Strommast angezündet, auch kein Terrorismus. Ne? Die Täter hatte nach Ministeriumsangabe am frühen Morgen einen Hochspannungsmast in der Region im Osten Brandenburgs nahe Berlin mutwillig in Brand gesetzt. Was ja dann die Frage aufwirft, so Moment, Strommasten in Brand setzen. Wie soll das funktionieren? Beziehungsweise, wie hätte das funktioniert? Also, weil so ein Strommast, das ist ja üblicherweise so ein Metallgerüst, wo obendrauf die Stromleitungen sind. So, wenn du da jetzt irgendwo in der Mitte unten einfach nur ein Feuerchen anzündest, dann zieht ein bisschen warme Luft hoch. Dass das irgendwas beschädigen würde, weiß ich nicht. Aber na? So, dann am Dienstag hat Weselski zugeben müssen, dass er Unsinn geredet hat. Als er da verkündete, ja, die Bahn muss ja bestricken werden, ja, in wenigen Minuten soll hier die Sonne aufgehen. Nun haben die mit den Verhandlungen betrauten Vermittler, Ex-Bundesdrinnenminister Thomas Misière und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, beide CDU, in einem Schreiben an beide Tarifparteien etwas richtiggestellt. GDL-Chef Klaus Weselski gab daraufhin in einer Zeitung zu, einen Fehler gemacht zu haben. Mir ist in der Pressekonferenz ein Denkfehler unterlaufen, sagte er der Zeitung. Doch dieser Fehler ändere nichts an der Ablehnung des Moderatorenvorschlags. denn dieser enthalte keinen Schritt Richtung 35-Stunden-Woche. Nee, er enthält einen Schritt in Richtung 36-Stunden-Woche. Und das geht ja mal gar nicht. Wenn ich nicht 300% meiner Forderungen bekomme, dann geht das ja mal gar nicht. Entschuldigung, was? Gut, spannende Frage, die wir öffentlich nicht beantworten können. Wie genau sehen noch gleich die Klauseln bei den anderen Bahnverkehrsunternehmen aus? Wenn die nämlich sagen, also bei einer 36-Stunden-Woche greifen die nicht, dann hat Weselski insofern recht, dass er rumfaucht, weil seine angeblichen Einigungen dann eben voll von Arsch sind. So, dass du nicht das große Unternehmen zwingen kannst, 300% seiner Forderungen zu erfüllen, bevor du irgendwie vom Tisch runterkletterst. Ja, ich sag mal so, das springt mich an. Sunrise. Und zwar 6:49:13, sagt er hier. So, na, also der. Ja, und der Weselski hatte am Montag bei einer Pressekonferenz erklärt, der Vorschlag der Vermittler habe lediglich eine Senkung auf 37 Stunden bei vollem Lohnausgleich vorgesehen. Und nun stellt sich raus, da lag Weselski mal eben bummelig eine Stunde Wochenarbeitszeit daneben. Spannende Frage, die sich eben da aufdrängt, ist, wie sehen denn die Trap-Clauses aus, die die anderen Bahnverkehrsunternehmen haben? Wenn die bei 36 Stunden nicht ansprechen, hat Weselski insofern recht, als dass eben nicht sein Ziel erreicht und er sich damit seine Forderungen dann doch wieder dahin schmieren muss, wo die Sonne nur selten hinscheint. Aber hey, der Witz an der Stelle ist jetzt auch nur, dass Weselski halt so immer auf den Tisch kackt, dass sich mir da spontan die Frage aufdrängt, okay, und wenn er jetzt einmal eben voll daneben gegriffen hat, weil er eben sagt, so, ja, aber da ist ja gar nicht, das ist ja gar keine Einigung. Der Vorschlag, der ist ja gar nicht das, was wir haben wollen, sondern ja, also ich meine, der ist nur eine Stunde mehr pro Woche. Ja, das sind nicht 300% deiner Forderung, aber dass du deine Forderung nicht zu 100% durchkriegen kannst, das sollte auch dir klar sein. Das ist schließlich das Konzept bei Verhandlungen, dass nicht eine Seite an den Tisch herantritt und erst dann, wenn 100% ihrer Forderungen erfüllt sind, sie sagen kann, okay, jetzt gibt es auch tatsächlich eine Einigung. Aber also so ein klitzewitziges bisschen peinlich ist das für den Weselski. So, dann Schenk Unheil. Wo will ich denn da hin? Achso, genau. Der Logistikkonzern Döhl will die deutsche Bahntochter Schenker nicht geschonken übernommen haben. DHL-Chef Meyer sagte dem US-Fernsehsender CNBC, man habe kein Angebot für das Unternehmen eingereicht, es passe nicht ins Profil. Expertinnen hatten zuletzt über eine Schenker-Übernahme durch DHL spekuliert. Die Bahn hatte den Verkauf im vergangenen Dezember beschlossen, um seine Schulden zu reduzieren. Aus Bahnkreisen verlautete heute, es gebe eine zweistellige Zahl an Interessenten. Erste konkrete Angebote werden demnach für Ende des Monats erwartet. Schenker gehört zu den größten Logistikunternehmen der Welt. Experten schätzen den Wert des Unternehmens auf 12 bis 15 Milliarden Euro. So, und DHL so, ja, aber wir nicht. Okay. Ja, na dann. Dann gab es hier von Donnerstag eine Boetik, weil nach einer Panne an einer Boeing-Maschine drängen Ermittler den Flugzeughersteller zur Herausgabe von Unterlagen. Die Chefin der US-Verkehrsbehörde, Homendi, sagte bei einer Anhörung in Washington, entweder gebe es die angeforderten Dokumente vom Bau des Flugzeugs und die Untersuchungsbehörde bekomme sie einfach nicht, oder die Arbeitsschritte seien nicht dokumentiert. Weil das ist die Geschichte von der Alaska Airlines 737, der ja die Airplug, die fest eingebaute Tür rausgeflogen ist. Mutmaßlich deswegen, weil die Bolzen nicht installiert waren. So, und die völlig berechtigte Frage, was denn jetzt nun eigentlich die Dokumentation der Bolzen sagt, haben wir installiert und waren halt nicht fest. oder Hamme gar nicht installiert. Damit konnte sich dann auch nichts mehr lösen, weil die Bolzen waren nicht da. Und es ist eigentlich mehr eine Frage gewesen, wann das Ding rausfliegt. Was ja dann umso mehr die Frage aufdrängt, okay, also es war ja nun einigermaßen offensichtlich nicht fest genug installiert. Und wenn die Tür sich einfach mal komplett lösen kann, ist schlecht.
Ach was.
Na? Und die völlig berechtigte Frage, was sagt denn jetzt nun eigentlich die Dokumentation? Und die rückt Boeing bisher nicht raus. Das wiederum ist auch schlecht. So, was dann auch schlecht ist, der österreichische Investor René Benko hat Insolvenz als Unternehmer angemeldet, bestätigte eine Sprecherin des Innsbrucker Landgerichts. Benko kann damit offenbar einem Insolvenzbescheid zuvor, wie mehrere Medien schrieben. Den Berichten zufolge geht es vor allem um offene Steuerforderungen. Benkos Immobilien- und Handelsgruppe Siechner ist nämlich schon länger zahlungsunfähig. Jawohl. Zu dem Firmennetzwerk gehört auch die Warenhausgruppe Galeria Karhof Kaufstadt. Und die Siegner-Gruppe insolvent ist, das ist jetzt auch nicht mehr wirklich eine Neuigkeit. Und jetzt schlägt es sich halt so weit durch, dass es jetzt auch den Benko selber und sein Unternehmen erwischt hätte. Das ist ein Elevation von 6,55 bis 18,05. So. Oder anders ausgerückt. Dass die Insolvenz irgendwann dann auch so weit fortschreitet, dass auch der Benko und sein Unternehmen da mal komplett erwischt sind. Das ist mehr eine Frage gewesen von, wann erkennt man es an. Aber ja. So. Jetzt haben wir 27 Minuten. Von daher, was hatten wir denn hier? Wir hatten Nicaragua, die da eben auch was von Völkermord Unterstützung vorwerfen, wo eben die deutsche Regierung jetzt nicht auf den Tisch kacken kann und sagen kann, das ist ja alles gar nicht wahr, weil das hat ja niemand fertig geurteilt. Nie. Aber sie wissen schon, dass wir das Urteil zur Kenntnis genommen haben können, in dem da drinnen steht, der International Court of Justice sagt nicht, es ist kein Völkermord, sondern es bestünde auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass es zu einem solchen kommen könnte und dass Deutschland da einigermaßen offensichtlich nicht so richtig viel tut, um da was zu verhindern. Ja, also, ne? So, und dass EU-Normen doch gefälligst zugänglich zu sein haben, sagt jetzt EuGH. Wie es denn da nun mit Urheberverwertungsrechten aussieht, ist eine nicht ganz unspannende Frage. So, aber die scheint da nicht akut geklärt worden zu sein. Ja, die Reallöhne sind gesunken. Wenig überraschend. Weil, natürlich sind die Reallöhne gesunken. Die Reallöhne sind in den letzten Jahren immer wieder gesunken. Genau genommen kann man da schon einige Jahrzehnte in die Vergangenheit die Statistiken zurückverfolgen und kann feststellen, die Reallöhne sinken schon seit langem. Und das regelmäßig und immer wieder. Aber dann hat die GDL da einen Streik deklariert. Wegen, weil wir haben nicht 100% unserer Forderung bekommen. Okay. So macht man sich übrigens auch keine Freunde. Das Tesla-Werk wurde leer gepumpt, weil da ein Strommast gebrannt hat. Das wäre ein Anschlag gewesen. Ja, Weselski hat dann zugeben müssen, dass als er davon redete, dass ihm ja gar nicht entgegengekommen wurde, dass so nicht richtig gewesen wäre. Ja, kommt in der Öffentlichkeit übrigens auch nicht so richtig geil, wenn man die ganze Zeit irgendwie seine Eier auf den Tisch knallt und dann zugeben muss, so, die sind uns ja gar nicht entgegengekommen. Doch, sind sie. Aber Ja, und dass DHL Schinken nicht kaufen will, ja, okay. Ja, die Boeing rückt irgendwelche Unterlagen nicht raus, was dann eben auch öffentlich nicht so richtig geil rüberkommt. So, weil das die Boeing-Flieger nicht sicher sind. Ja, also da könnte man drauf kommen. Ja, und der Binko ist insolvent. So. Jetzt haben wir die halbe Stunde voll und kommen dann in der Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke haben wir PS22, das waren die 2014er, in der Club, nämlich 1 Minute 37. Dann gibt es von den 2015ern The Kids in the Dark, 3 Minuten 43 noch auf und in die Ohren. Und dann gibt es vom schönen Morgen vom 26. Februar den Köpersbusch zur Blockunion in 4:53 noch auf und in die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, fürs Streamen, für den Fall, dass ich überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das tun, indem ihr einen Tweet an Combat@Mastodon Social oder mich auf Blue Sky oder Threads ausfindig machtet. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
I'm full of love, my mind, I wish you'd be in the buzz, cause I'm Radio 1. Nur für Erwachsene.
Es stehe nichts Geringeres auf dem Spiel als die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie. Das haben die Vorsitzenden der Justizministerkonferenz aus Niedersachsen, Bayern und Hamburg schon Anfang Februar gemeinsam erklärt. Konkret geht es um den Schutz des Bundesverfassungsgerichts vor, wie es heißt, Demokratiefeinden. Die Ampelparteien SPD, Grüne und FDP sind sich in diesem Punkt mal einig. Eine Grundgesetzänderung ist nötig.
Aber alleine können sie die nicht beschließen, sondern brauchen eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat. Also die Unterstützung von CDU und CSU. Dass die sich bisher querstellt, will SPD-Bundesinnenministerin Nancy Faeser nicht akzeptieren.
Ich möchte an die Union noch mal appellieren. Es geht um staatspolitische Verantwortung in diesem Bereich und nicht um Fundamentalopposition. Es gilt erst der Staat, dann die Partei.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch,
Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Ist die Kritik berechtigt? Stellt die Union mit ihrer Blockade den Staat aufs Spiel?
Die Kritik ist berechtigt, finde ich. Also wir haben in 75 Jahren Grundgesetz, die dieses Jahr zu begehen sind, über 60 Änderungen gehabt. Ja, es ist heilig, aber so heilig nun wieder auch nicht. Und die Bundesregierung und eigentlich ursprünglich alle Parteien hatten gesagt, also zumindest auch die Union in der Opposition, was wir uns da in Polen, in Ungarn, in den USA, in Israel angeschaut haben, wo Regierungen mehr oder minder gesagt haben, wir sind an die Entscheidung unseres Verfassungsgerichtshofs nicht mehr gebunden, oder wie Donald Trump da einen Kumpel nach dem anderen in den Supreme Court reingerammt hat, oder wie eben in Israel vor der Kriegskatastrophe die Menschen auf die Straße gingen, weil die Regierung Netanyahu gesagt hat, wir beschließen jetzt Gesetze, die das Verfassungsgericht abgelehnt hat, einfach mit unserer Mehrheit. Dafür gibt es also eine ganze Reihe Beispiele, vor allem aber eben die illiberalen Demokratien Polen und Ungarn. Die Warnungen sind da und da waren sich eigentlich auch alle einig zu sagen, wir haben doch mit dem Verfassungsgericht bisher die besten Erfahrungen gemacht. Also gerade diese Ampelregierung hat ja gerade richtig vor den Kopf bekommen mit der Entscheidung des Verfassungsgerichts gegen die Finanztricksereien bei den Sondervermögen. Dass nun ausgerechnet auch die ankommen und sagen, nee, wir müssen dieses Gericht, das uns so ärgert, eigentlich noch stärker machen oder wir müssen seine Stärke ins Grundgesetz schreiben. Da muss man schon sagen, das ist eher staatspolitische Verantwortung als der Zinnober, den die Union da veranstaltet, die über die Länder im Bundesrat sagt, ja, wir müssen das wasserfest, winterfest machen, das Verfassungsgericht. Friedrich Merz sagt dann zum einen Fenster raus, nö, also eine Unterstützung stellen wir euch nicht in Aussicht. Und am gleichen Tag schreiben dann wieder Unionsabgeordnete, ach, wir sollten das eigentlich doch machen in der FAZ.
Heißt das, die Union möchte eine Gegenleistung haben? Also wie könnte ein Kompromiss möglicherweise aussehen?
Was unbestritten ist, ist, dass leider nicht im Grundgesetz geregelt ist, dass die Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichtes mit Zweidrittelmehrheit vom Bundestag und Bundesrat gewählt werden müssen. Das war bisher immer so, steht aber nur in einem einfachen Gesetz, das also auch eine künftige einfache Mehrheit im Bundestag ändern könnte. Sie dürfen höchstens 2x6 Jahre ran und müssen mit dem 68. Lebensjahr aufhören. Und eine Regierung könnte nicht einfach, wenn ihr die Entscheidung der 2 Senate nicht gefallen, zum Beispiel einen 3. Senat erfinden, der dann regierungshörig wäre und alles so entscheidet, wie es eine Regierung möchte. Diese 3, ja, Grundsäulen der Souveränität des Verfassungsgerichts stehen nicht im Grundgesetz, sind aber geübte Praxis. Und das wäre das Minimum, was man mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat ins Grundgesetz reinschreiben könnte, um sicher zu sein, dass zumindest die ja nicht rechtsstaatmäßigen Entwicklungen, die genannten Länder, die genannten Beispiele eben genommen haben, in Deutschland nicht passieren kann. Wer da jetzt noch drauf hilft, ja, wir würden aber auch gerne wegen der CSU diese komische Wahlrechtsreform zurückholen oder wir wollen überhaupt Verhandlungsmasse bilden und sagen, wenn die Ampel das kriegt, wollen wir aber dieses und jenes auch noch haben, der hat nicht verstanden, wie wichtig das im Moment ist und der macht seinen Schacher und sein politisches Showprogramm wichtiger als eben eine Kernfrage, von der wir aus vielen Ländern wissen, ganz schnell kann damit die Demokratie ins Rutschen kommen. Also in dem Fall wirklich ein Minuspunkt. Schlechte Koordination, die reden nicht miteinander offenbar in der Union. Und das Wort staatspolitische Verantwortung sollten Sie aus den nächsten 10 Sonntagsreden mal lieber rausstreichen.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön.
Gerne.
Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.